Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Ende Geek, alles Geek, mit einer ersten Besonderheit, nämlich ein Geek kommt selten allein. Da fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere, was ist jetzt hier los? Normalerweise hören wir doch da immer Kron quasi die Anmoderation machen. Wir haben heute nicht die Rollen getauscht, nein, sondern wir führen das erste Mal ein Unterformat ein, was wir auch schon von Anfang an immer geplant haben. Könnt ihr euch vielleicht auch noch an Folge 0 erinnern, da haben wir darüber auch so ein bisschen gesprochen. Wir wollen natürlich auch uns mit weiteren Geeks ja tummeln, austauschen und ins Gespräch kommen. Und da war es jetzt einfach gerade an der Zeit, weil ja, wie das immer so ist, so planungstechnisch bei dem guten Kron viel los ist und unsere eigentliche Ende Geek, alles Geek Podcast Aufnahme so nicht stattfinden konnte, habe ich mal an meinen Hörer, an den heißen Hörer gegriffen, quasi das rote Bat-Phone, und habe unseren ersten Gast hier kontaktiert. Und ja, damit machen wir jetzt also hier den Auftakt. Ein Geek kommt selten allein ist also ein Format, in dem ja entweder ich oder Kron oder vielleicht auch wir beide einen Gast uns immer einladen und dann über ein jeweiliges spezifisches Thema sprechen. Und ja, heute freue ich mich ganz besonders, den guten Roland aka Tigurion einzuladen hier. Der ist mit mir heute am Mikrofon. Ja, Roland, hallo erstmal.
Ja, hallo. Voll schön, da zu sein und eingeladen worden zu sein. Ich freue mich.
Der gute Roland ist in vielen spielerischen Bereichen sehr bewandert, kennt sich aus Miniaturenspiele, Brettspiele, Rollenspiele und was nicht noch alles für Spielarten. Aber Rollenspiele ist das Thema, um was es heute gehen soll. Dafür habe ich mir den guten Roland eingeladen. Der ein oder andere, wenn ihr jetzt auch eher aus dem ja vielleicht Brettspiel-Hobby kommt und Hunter und Friends schaut, der kennt vielleicht den Roland dort auch schon, denn wir haben, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her und eingeschlafen, aber eine Zeit lang ja Malvideos zusammen gemacht, denn nicht nur Rollenspiele, ich habe es ja auch schon gesagt, Miniaturenspiele, da schlägt sein Herz auch viel. Und da haben wir zusammen Miniaturen bemalt, könnt ihr also mal nachschauen, gerne. Und ja, aka habe ich ja gesagt, Tigurion ist auch ein gleichnamiger YouTube-Kanal, da könnt ihr den Roland sozusagen auch sehen, wo er dann auch über seine geekigen Hobbys in erster Linie sozusagen diese ganzen Spielarten spricht. Also wenn ihr auch mal das schöne Gesicht zu der noch sexigeren Stimme hören sehen wollt, natürlich könnt ihr da mal vorbeischauen. Ja, wir wollen heute gemeinsam über Rollenspiele sprechen und in erster Linie so ein bisschen übergeordnet, was macht denn Rollenspiele eigentlich so aus, vielleicht auch besonders, oder ja, was gibt es da so für Hürden, die es vielleicht zu meistern gilt, und ja, und das dann auch nochmal so ein bisschen unterteilt, denn Rollenspiele hat ja zwei Seiten, könnte man sagen, einmal die, die da mitspielen, ein Abenteuer erleben, und diejenigen, die dieses Abenteuer darbieten, die sogenannten spielleitenden Personen. Da werden wir dann nochmal ein bisschen uns diese Perspektiven anschauen und darüber reden. Und vielleicht kommt auch noch das ein oder andere weitere Thema dazu. Da lassen wir uns mal treiben, aber übergeordnet geht sozusagen ums Rollenspiel. Bevor wir uns da allerdings reinschmeißen, wollen wir den guten Roland hier auch noch ein bisschen ausquetschen und kennenlernen. Ja, wir haben ja da in Folge 0 so ein bisschen über unser geekiges Freundschaftsbuch gesprochen. Roland, kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, wo so ein Freundschaftsbuch, keine Ahnung, Kita oder Schule rumgereicht wurde?
Ja, natürlich. Ist auch gar nicht so lange her, da ich ja gelernter Erzieher war oder bin und jetzt nicht mehr im Erzieher-Kontext tätig bin, gab es natürlich diese Freundschaftsbücher, wo ich dann halt auch manchmal was eintragen musste.
Okay, also du bist da quasi noch richtig drin in dieser Thematik. Das ist schön, bei mir liegt es noch gefühlt Äonen zurück. Und ja, da haben wir uns sozusagen mal ein paar Fragen ausgedacht. Und jetzt gehen wir hier in die erste Testphase. Du bist sozusagen der Erste, der unser aktuell noch virtuelles, geekiges Freundschaftsbuch ausfüllen kann. Mal gucken, ob die eine oder andere Frage einen zur Verzweiflung bringt oder auch nicht. Bevor wir aber diese typischen Fragen da jetzt ausfüllen, wollen wir mal so ein bisschen, ja, ich würde es jetzt nicht psychologische Grundlagenforschung benennen, aber mal in so einem kleines Entscheidungswortspiel so ein bisschen warm werden und vielleicht den guten Roland auch schon noch ein bisschen besser einschätzen zu können. Ich sage jetzt einfach mal zwei Worte und du entscheidest dich ganz spontan für eines dieser beiden Worte, was dir da einfach positiver erscheint oder was auch immer. Würfel oder Karten, Roland?
Würfel.
Würfel, okay. Thema oder Mechanik?
Thema.
Mhm. Analog oder digital?
Analog.
Fleisch oder Gemüse?
Gemüse.
Wasser oder Bier?
Wasser.
Leise oder laut?
Leise.
Einhorn oder Roboter?
Einhorn.
Okay, dann würde ich sagen, haben die Einhörner schon mal Glück gehabt. Die werden auf jeden Fall von dir nicht gegessen. Das ist ja auch schon mal schön. Aber lassen wir das sozusagen mal so ein bisschen sacken. Erschreckenderweise, viele von diesen Sachen habe ich gedanklich auch so beantwortet. Das ist ja schon mal, also auf einer gewissen Wellenlänge scheinen wir schon mal da zu sein. Das ist doch schon mal sehr schön.
Ja, das schlagen wir immer bei uns. Ja.
Sehr schön. Da schlagen wir doch mal die erste Seite unseres Poesieheftchen auf. Du könntest jetzt quasi oben links entweder ein Foto von dir einkleben oder dich auch zeichnen. Und die erste Frage, die da drunter steht, ist: Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre es denn?
Na, also es ist schwierig, weil Superkräfte sind natürlich cool und ich liebe Marvel und DC und so und ich würde mich aber wirklich für super stark entscheiden, weil das kann man gut verbergen. Also selbst wenn okay. irgendwie jemand sagt, boah, wieso kannst du das Auto hochheben, könnte ich sagen, ja, ich habe halt krass immer trainiert, ja, und das würde gar nicht so auffallen.
Okay, also möglicherweise besitzt du diese Superkraft schon quasi. Ist ja eigentlich deine unterschwellige Anspielung dazu. Ja? Sehr gut. Ja, also müssen wir mal aufpassen. Also nicht, dass ihr da draußen das jetzt austesten wollt. Also nicht irgendwie, keine Ahnung, versuchen Roland anzufahren, um ihn herauszufordern, dass er das Auto auch noch aufhält oder sowas. Ne? Das wollen wir nicht austesten. Aber es könnte sein, dass Roland super stark ist. Sehr, sehr schön. Ja, wenn du eine Erfindung erfunden hättest, welche wäre es denn gewesen?
Wenn ich eine Erfindung, die es schon gibt, erfunden hätte oder eine Erfindung?
Du weißt ja, wie das immer so ist mit diesen Freundschaftsbüchern. Man kriegt die dann zurück und dann fragt man sich, Alter, hat der die Frage nicht richtig gelesen? Nee, also es ist ja auch immer Teil der Interpretation. Also da will ich gar nicht so einschränkend sein. Ja?
Dann hätte ich den Zeitverdoppler hätte ich erfunden, weil dann würde ich mir immer Zeit, doppelt so viel Zeit geben, weil die rinnt ja immer dahin, wenn ich male oder so, dann denkt man sich so, oh, jetzt habe ich wieder nichts geschafft, obwohl ich 3 Stunden dran sitze, also von daher, ja, das hätte ich gemacht.
Okay, und das ist dann so, um das mal kurz auszuspinnen, ist das eine Pille, die man schluckt, ist das ein Button, wo man raufdrückt und dann sitzt man in so einem kleinen Feld, wo die Zeit langsamer läuft oder...
Ja, ich würde so einen Button erfinden, weil Pillen weiß man immer nicht, was es für Nebenwirkungen für den Körper hat. Aber so einen Button finde ich cool oder so einen Anhänger, den kann man ja auch weitergeben. Ne? Kann man an Freunde weitergeben, wenn man sagt, so, ich habe eigentlich gar keine Zeit, dann kann man sagen, komm, hier hast du mal eine Woche, aber dann kriege ich den auch wieder.
Okay, also vielleicht in ferner Zukunft tragen alle Leute fancy Anhänger und alle fragen sich, warum laufen die so langsam durch die Gegend oder sowas. Dann müssen wir hier nochmal an Roland denken an der Zeit. Ja, gehen wir mal weiter in diese fiktiven Sachen hier. Wenn dein Leben ein Film wäre, hättest du dafür quasi einen Titel parat, vielleicht auch irgendwie ein Genre und wenn du noch ganz ausgefuchst bist, vielleicht sogar jemanden im Kopf, der dich da verkörpern könnte?
Boah, das ist schwer. Also ein Film, ich liebe zwar so Filme, wo Action ist, wie Romulus oder so, aber eigentlich will ich da nicht jetzt unbedingt, das ist nicht mein Leben. Aber
wer weiß?
Nein. Definitiv nicht. Wenn da irgendwelche Sachen aus dem Bauch rausgesprungen kommen, das ist nicht meins. Aber ich würde den Titel für meinen Film wahrscheinlich so nennen, ein fast perfektes Jahr. Das würde mir so einfallen. Also weil immer irgendwas ist im Jahr, aber oder im Leben im Allgemeinen. Aber grundsätzlich läuft alles richtig gut. Und trotzdem müsste es ein Abenteuer sein, weil ohne Abenteuer komme ich nicht aus. Wahrscheinlich passiert dann irgendwas ganz Krudes, was, womit man nicht rechnet. Aber der Schauspieler, der ist ganz klar, weil der sieht mir ziemlich ähnlich. Ja? Wäre Dwayne The Rock Johnson.
Ist ja klar. Wo wir jetzt schon wieder bei super stark wären.
Super stark und Glatze.
Ja, sehr passt also. Also ich habe ja auch schon an so einen ähnlichen Titel, du hast es ja auch schon angesprochen, was sozusagen lange Zeit auch deine berufliche Passion war. Ich habe ja so auch an Kindergarten-Cop oder so gedacht, ne? Mit Arnold Schwarzenegger oder so. Also.
Ja, auch nicht schlecht. Ja, aber nee.
Ja gut, aber das war ja ganz fiktiv und musste ja keine Verfilmung sein. Das sehr schön. Also ja, falls ihr jetzt mal auch wieder Lust auf Wrestling bekommen habt oder ja, The Rock, Dwayne The Rock Johnson, mittlerweile muss man ja fast festhalten, aus meiner Sicht die letzten Filme, die da so rauskommen, auch nicht übertrieben toll waren mehr. Ich glaube, das ganz Aktuelle ist ja, wo sie irgendwie wieder, weiß ich nicht, den Weihnachtsmann einfangen oder irgendwas. Ja, na gut. Also jetzt denke ich sowieso immer nur noch an dich, Roland, wenn ich ihn sehe.
Ja, mega. Sehr
gut. Ah ja, also wir haben ja schon festgestellt, du hättest was erfunden, was die Zeit verlangsamt. Ich bin mal gespannt, was würdest du denn auf dem Abenteuer mitnehmen? So, weißt du, so à la Lost-mäßig, du bist da abgestürzt und das ist aber, was du irgendwie noch bei dir hast. Was wäre das?
Nee. Definitiv den Zeitverdoppler.
Ey, okay.
Das ist ja ein Abenteuer. Ey, hallo? Ja. Und ich will das ja dann genießen. Also, das okay. Wäre auch
wichtig. Also, wenn du da auf der Insel verdurstet, quasi, dann
will komm, es ist ein Abenteuer. Das heißt nicht, dass man da unbedingt sterben muss, ne? Ein Abenteuer kann ja auch einfach cool sein. Und den Zeitverdoppler kann ich ja jederzeit aktivieren. Das bedeutet, ich kann es ja auch machen, wenn ich Bock habe darauf, wenn ich merke, ich genieße das Lagerfeuer am Strand und schaue ein bisschen, wie die Sterne aufgehen. Da kann ich ja die Zeit verdoppeln und damit genießen. Ich muss es ja nicht machen, wenn ich in eine Grube falle und da überall Schlangen und Skorpione sind.
Beim Fallen kannst du den Fall noch genießen, weil du weißt, der Aufschlag wird unangenehm werden. Ja. Aber das ist doch sehr schön. Wir kommen jetzt auch quasi zu unserer letzten Freundschaftsbuch-Zeile, die da ausgefüllt werden muss. Du hast eben Grube mit, da sind mir so Schlangengrube oder sowas in den Kopf gekommen. Wenn du dich in ein Tier verwandeln könntest, Roland, welches Tier würdest du da wählen?
Finde ich immer schwierig. Ja, wenn mich die Kids gefragt haben, habe ich immer gesagt, also wenn ich jetzt neu geboren werden würde, würde ich gar kein Tier werden wollen. Ich würde lieber ein Stein sein wollen. Dem kann nicht so viel passieren. Aber die Frage ist natürlich nach einem Tier. Ich würde den Adler nehmen. Dann kann man schön oben langfliegen, von oben alles beobachten. Finde ich ganz cool.
Okay. Nicht schlecht. Der Mann, der über den Dingen schwebt, Eine andere Zeile, die ich dir nicht gestellt habe, ist, was würde auf deinem Grabstein stehen? Könnte vielleicht auf deinem Grabstein stehen. Damit schließen wir das jetzt aber hier mal ab und gehen mal mehr in unser Thema Rollenspiel. Und bevor ich da vielleicht noch so ein paar so kleine Background-Facts nochmal raushaue für diejenigen, die vielleicht gar nicht so viel damit anfangen können und es nochmal ein bisschen einzuordnen. Roland, wie sind denn so deine persönlichen Erfahrungen generell? Also die Leute können sich vielleicht fragen, warum sitzt jetzt der Roland hier vor dem Mikrofon? Warum hat der Alex ihn eingeladen? Wann waren denn so deine ersten Berührungspunkte im Thema Rollenspiel?
So als ich 14 ungefähr war, gab es einen Laden in Berlin, den Beutels End, und ich bin da immer mit meinem Vater vorbeigefahren und habe da ins Schaufenster geguckt und habe wahnsinnig coole Miniaturen gesehen und dann dachte ich mir, ich will das auch haben und habe dann Geld gespart, 65 D-Mark damals, und bin dann da hingelaufen und habe mir meine erste Box geholt mit Miniaturen, dachte ich. Dann bin ich nach Hause gegangen, ganz aufgeregt, ich habe wirklich den Weg dort, diese 20 Minuten Laufweg einfach ausgehalten, habe das dann zu Hause aufgemacht, ganz aufgeregt und dachte mir so, ja, endlich, habe das erste Buch rausgeholt. Da waren noch zwei Ringbücher drin und eine Karte und ich dachte so, wo sind die Figuren? Warum haben die nicht reingepackt? Wo sind die geblieben? Das war mein erstes Rollenspiel, aber ich war sauer. Ich habe mein ganzes Erspartes da reingesteckt. Die Box sah auch cool aus, aber es hat halt nichts gebracht. Also habe ich es in den Schrank gesteckt und habe dann einfach gar nicht mehr daran gedacht. Und nach einem Jahr, als ich so ein bisschen mein Regal aufgeräumt habe, kam es wieder in meine Finger und ich dachte mir so, ey, eigentlich, was ist das eigentlich? Und dann habe ich mich hingesetzt, gelesen und dachte mir so, wow, also das das ist genau das, was ich brauche. Es ist so, so abstrakt und trotzdem cool. Und das war auch die Zeit damals, wo Rollenspiele noch im Radio liefen, so ja, auch Podcast-like-mäßig mit Interview und was gibt es eigentlich für Rollenspiele, was macht man so? Und da habe ich dann nachts manchmal um 23 Uhr da gesessen, zugehört und habe dann dadurch meine erste Gruppe aufgemacht mit diesem Rollenspiel. Ja.
Also und über 30 Jahre was her. War das für eine Box? Da können wir das jetzt schon mal einordnen, falls Leute dachten, du bist erst 18, ne? Das ist jetzt nicht vor 4 Jahren gewesen.
Ja, nee.
Was stand auf der Box drauf? Weißt du das noch?
AD&D, Advanced Dungeons and Dragons.
Okay, ja, sehr schön. Das ist eine gute Überleitung. Kommen wir mal ganz kurz zu dem Part, um das vielleicht auch so ein bisschen einzuordnen. Rollenspiel, das ist ja relativ vielfältig, ne? Also da reden wir ja einfach von so einer Sache, dass man einfach in fiktive oder einfach in Figuren sich hineinversetzt, die sozusagen wiedergeben kann. Das können, wie gesagt, fiktive Sachen sein, das können aber auch bestehende andere Personen, aber auch nicht nur Personen, das können auch Dinge sein, weiß ich nicht, in ein Flugzeug, ein Auto, ein Transformer, ein Außerirdischer oder so. Und sozusagen dann sich da hineinversetzt und dann damit sozusagen spielerisch umgeht. Und da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Sachen. Man kennt es natürlich aus dem Computerspielbereich, ne? Rollenspielsysteme, die es da gibt. Das Ganze kann man auch wirklich in Person spielen. Also jetzt nicht nur vor einem Gerät sitzend, sondern sich zum Beispiel verkleiden und rausgehen. Das heißt dann LARP, also Live-Action-Roleplay. Ne? Das ist sicherlich eine Form, wo man sich am meisten auch noch einbringen kann, aber vielleicht auch am meisten sich erstmal überwinden muss, je nach Charakter. Und wir wollen natürlich heute in erster Linie über das sogenannte Pen-and-Paper-Rollenspiel sprechen. Also das Rollenspiel, was halt meistens am Tisch sitzen, mit Stift und Papier gespielt wird. Und du hast es auch schon angesagt, eben Dungeons and Dragons war eines deiner ersten Systeme, mit denen du in Kontakt gekommen bist. Und das ist an sich auch, sagt man so, eines, wenn nicht sogar das älteste Rollenspielsystem, was es da sozusagen gibt. Es gab einen Vorgänger, Chainmail hieß der, habe ich auch noch nie was zu tun gehabt mit, habe ich jetzt hier sozusagen mal nachgeschaut. 1971 ist das sozusagen rausgekommen, damals von Jeff Perrin und Gary Gygax. Das ist ein amerikanisches System und das war halt der Vorläufer von Dungeons and Dragons. Und dann 1974 ist dann in den Vereinigten Staaten Dungeons and Dragons ganz kurz D&D rausgekommen und hat sich seitdem sozusagen in alle möglichen Medien sozusagen auch hochgearbeitet. Also Dungeons and Dragons, man sieht es so, was Stranger Things zum Beispiel ist ein gutes Beispiel auch in Serien und Sachen. Ich glaube, bei E.T. wird, ich weiß gar nicht, ob sie da Dungeons & Dragons spielen, aber auch Rollenspielsachen geschrieben. Also der Geektum hat sich natürlich da über die Jahre auch verbreitet, sodass einfach mittlerweile ganze Hallen gefüllt werden, um Leute beim Rollenspiel und auch zum Beispiel dann halt bei Dungeons & Dragons zuzuschauen. Ein Pendant, und das haben wir auch in der Essen-Spielfolge mal angesprochen schon, ist das deutsche Rollenspielsystem, das Schwarze Auge, abgekürzt DSA. Das gibt es seit 1984 und das hat quasi, 40 Jahre Jubiläum dieses Jahr. Also ihr seht schon, das sind Spielarten, die es schon ganz, ganz lange gibt und die sich immer mal wieder, je nach System und Art und Zeit, auch aus Nischen herausheben und die breite Masse mehr berühren. Und also da seht ihr schon, ihr habt wahrscheinlich da mehr oder weniger in irgendeiner Form schon mal Kontakt gehabt zum übergeordneten Rollenspiel, sei es in Computerspielform oder so, auch sowas wie Werwölfe von Düsterwald, ne? Da spielt ihr ja auch eine Rolle, das ist dann sehr fest reglementiert. Und ja, wir wollen aber heute quasi über Pen-and-Paper-Rollenspiele sprechen, die dann in erster Linie, du hast es ja eben auch schon gesagt, du hast da so eine Box gehabt, ein Buch, einen Ringordner, halt mit einem bestimmten Regelwerk kommen. Wie erschafft man seine Charaktere zum Beispiel? In was für einer Welt bewegt man sich? Du hast ja die Karte angesprochen und. Und da gibt es wirklich unzählige Systeme über die Jahre, so wie es unzählige Bücher und Filme gibt. Roland, kannst du so ungefähr einschätzen, einschätzen, was du in deinen Jahren für Systeme, ich sag mal, gespielt hast? Schwebt dir da so eine Zahl vor, von bis oder sowas?
Ich weiß es nicht genau, müsste ich eigentlich nachzählen, aber ich denke mal so zwischen 12 und 20 Systeme habe ich auf jeden Fall mal gespielt.
Ja, und wenn man jetzt nur mal zum Beispiel auf Wikipedia schaut oder so unter so Liste von Pen and Paper Rollenspiele, dann wird das genremäßig unterteilt, sowas in klassisch Fantasy, Sci-Fi, Horror und. Also man kann fast schon sagen, alle größeren Franchises, ich nenne jetzt mein ganz großes, My Little Pony zum Beispiel, ne, hat auch sein eigenes Rollenspielsystem. Star Wars, Star Trek, wie gesagt, alle diese Sachen im Cthulhu-Bereich und. Also mittlerweile kann man fast in jede erdenkliche Rolle schlüpfen und hat halt ein angeleitetes Regelkonstrukt dazu und kann sich da dann verlieren. Du hast es so schön beschrieben, am Anfang wolltest du eigentlich schöne Miniaturen bemalen und hast dann aber für dich festgestellt, das ist irgendwie deins. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen, was für dich das Rollenspiel so besonders macht, auch jetzt vielleicht im Vergleich von, du spielst Tabletop, du spielst, ich sag mal, Brettspiele, klassische Gesellschaftsspiele, was da so anders ist für dich in dem Bereich?
Also ich, ohne andere Sachen oder Brettspiele oder so runterzumachen oder sowas, das soll hier gar nicht rüberkommen. Es ist halt, Rollenspiele sind halt die intensivste Form, die man sich vorstellen kann, weil man zusammensitzt, man Emotionen hat und es kommt ja darauf an, wie die Gruppe spielt und agiert und was der Spielleiter so daraus macht. Aber ich sag mal, es gibt halt viele Formen, wo man halt auch vielleicht so sehr intensive Themen hat, die man ansteuert oder wo halt ein Hintergrund geschrieben wurde, der halt, ich sag mal, wirklich heftig ist. Und wenn das dann aufkeimt und auftaucht in der Gruppe, dann reagiert jeder anders darauf. Also im schlimmsten Fall, sagen wir mal, hat jemand geschrieben, dass er sein Kind verloren hat bei einem Hausbrand. Und jetzt stellt man sich die Situation vor, dass halt man spielt eine Session, es geht über 6 Stunden und irgendwie kommen die Protagonisten zu einem Hausbrand und dort schreit ein Kind, ja. Alle anderen sagen, oh mein Gott, oh schrecklich, was sollen wir tun, wo sollen wir Wasser holen, aber der Charakter spielt seinen Charakter und der hat sein Kind verloren und der rennt in dieses brennende Haus ohne Schutz, ohne irgendwas, um dieses Kind zu retten und das sind Situationen, die man am Tisch erlebt und die noch Jahre später werden die besprochen, weil es so intensiv war, weil vielleicht alle da gestanden haben und nicht mehr wussten, was sie machen sollten oder den auch nicht zurückhalten konnte und der vielleicht auch dann verbrannt ist, weil er Würfel versiebt hat oder so. Aber das sind diese ganz krassen Momente, die man immer wieder bespricht oder die immer wieder auch in der nächsten Session auftauchen. Und nach 10 Jahren sagt man immer noch, ey, kannst du dich noch dran erinnern? Da ist der einfach reingerannt, ja. Und so eine Themen sind halt sehr intensiv, die man halt, ja klar, auch in einem Brettspiel mal verarbeitet, weil man Entscheidungen treffen muss. Aber weil ich den Charakter ja verkörper zu einem Teil und das auch ein Teil von mir ja ist, den ich da spiele, wird es zu einem ganz intensiven Teil von mir und von der Gruppendynamik, die da auftaucht. Und deswegen ist Pen and Paper so extrem, weil die Würfelwürfe ja auch nur dafür da sind, Entscheidungen oder die Entscheidung, die ich getroffen habe, zu zeigen, ob das klappt oder nicht. Ja, also, und das sind ja auch so Sachen. Also, selbst wenn ich irgendwie wo hochspringen will oder klettern will in 30 Meter Höhe, geht das alles, kein Problem. Aber dann sagt der Spielleiter, ja, dann mach doch mal eine Probe auf Athletik oder so. Und man nimmt seine tollen Würfel, würfelt die und auf einmal hat man keinen Erfolg. Und der Charakter stürzt 30 Meter in die Tiefe. Und das sind Situationen, die einfach so extrem sind, weil man nicht einfach sagen kann, ja, dann komm, dann lass uns mal nach 2 Stunden Brettspiel, hat halt nicht geklappt, noch mal eine Runde machen. Nein, vielleicht hat man den Charakter schon seit 2 Jahren gespielt und der stürzt jetzt 30 Meter in die Tiefe. Und das sind so diese intensivsten Momente, die man da erleben kann. Ja.
Ja, ihr seht schon, das, also, oder was, das seht ihr nicht, aber da kriege ich sogar schon wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn man sich sozusagen da hinein versetzen kann und im besten Fall entsteht das sozusagen aus einem heraus und natürlich auch in dem Setting, in dem man sich da befindet. Da waren jetzt mehrere Sachen, die ich auf denen wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter eingehen. Du hast jetzt natürlich Sachen wie Würfe und ähnliches angesprochen, das auch nur nochmal sich hier zur Einordnung natürlich, je nach System gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten, um genau sowas sozusagen so ein bisschen zu verfeinern. Entscheidungen, die man getroffen hat, sozusagen auf Story-Ebene, also Dinge, die man sich da ausdenkt im Rahmen der Welt, ob die nun gelingen, besonders gut gelingen oder nicht, damit da auch natürlich irgendwie eine gewisse Spannung und auch ein Reiz und irgendwas Ungewisses noch reinkommt. Gibt es Systeme, die arbeiten mit Karten. Es gibt Sachen, da stecken noch irgendwelche Tabellen dahinter, je nachdem, was man vielleicht für eine Karte zieht, für einen Würfel würfelt oder auch andere Systeme, die dann noch sozusagen auf andere Ebenen arbeiten, wie so ein Jenga-Turm, da zieht man vielleicht Steine raus und wenn der dann umfällt, passiert irgendwie was. Also das sind dann alles so Hilfsmittel, um dann natürlich so eine, ja, so einen Spannungseffekt einzubauen und unterschiedliche Systeme arbeiten dann mit Elementen, wo man vielleicht dann noch eine Fähigkeit hat, die darauf Einfluss nimmt oder man hat sich irgendetwas erarbeitet, um dann doch nochmal so eine krasse Entscheidung vielleicht irgendwie umzuändern und so. Und ja, und in diesen Regularien von System zu System natürlich unterschiedlich, mal mehr, mal weniger ausgelegt, da befindet sich jetzt dann die Gruppe. In all deinen Jahren sozusagen selber spielen und auch leiten. Wie sind da so deine Erfahrungen? Also ist Rollenspiel, kann man pauschal sagen, für jedermann? Kommt es auf die Gruppe selber an? Wie sind da so deine Erfahrungen? Hast du immer gute Session gehabt, wo Leute gut zusammengepasst haben, sich das eingefunden hat? Oder ist es auch manchmal schwierig? Wie kommt man so als Gruppe generell zusammen in deiner Erfahrung nach?
Also man muss dazu sagen, spielen ist bei mir relativ selten. Also ich glaube, so 98% meiner 30-jährigen Erfahrung war ich immer Spielleiter und 2% von der Zeit habe ich mal gespielt. Nur mal so, um das so einzuordnen. Also in so Systemen stecke ich als Spielleiter richtig gut drin, aber als Spieler stecke ich fast nicht so gut drin. Das gebe ich auch gerne ab an die Spieler. Die kennen sich da viel besser aus mit ihren Charakteren, was sie basteln können und weiß ich was. Ich höre mir das dann manchmal an oder denke mir so, ah krass, lese ich immer kurz nach. Aber so intensiv stecke ich halt wirklich nur auf der Spielleiterebene drin, was Regeln und so weiter angeht. Zu Gruppen ist es halt immer schwierig, ne? Also es gibt halt viele, die dann irgendwie sagen, naja, müssen wir jetzt hier irgendwie so einen Vertrag unterschreiben? Was ist richtig? Was darf der Spielleiter? Was dürfen die Spieler machen? Davon halte ich immer nicht viel. Wenn man so aufpasst aufeinander, sollte das immer alles gut funktionieren. Es kann aber, und deswegen meine ich ja, es ist halt ein Unterschied zu einem Brettspiel, sage ich mal. Da spielt man 2 Stunden, dann trennt man sich, geht andere Wege, spielt andere Spiele, spielt mit neuen Leuten. Und dann ist es auch fein und auch cool. Aber bei einem Pen and Paper, wie wir das zum Beispiel betreiben, wir treffen uns ein ganzes Jahr, haben 10, 12 Leute am Start, die sich immer wieder in neue Gruppen oder vielleicht auch mal 3, 4 Monate einen Spieler nicht gesehen haben, aber dann wieder zusammenkommen. Und da entsteht natürlich eine Dynamik, die kann man auch nicht immer sagen, dass die super läuft. Ja, also wir haben jetzt in diesem Jahr zum Beispiel 2 Spieler verloren. Muss man einfach sagen, das ist so eine Art Verlieren, weil die gegangen sind, weil sie sauer waren, gefrustet waren oder sonst was. Also es funktioniert nicht immer gut. Schön wäre es natürlich, wenn man miteinander reden kann. Und wenn man natürlich auch das sieht, dass es ein Spiel ist. Es ist ein Rollenspiel, es ist kein persönlicher Angriff oder sonst was. Das muss man irgendwie versuchen, auch miteinander zu leben. Dass das eine Spiel ist, In-Game, das andere Out-Game. Aber manchmal sind natürlich die Beweggründe oder die Hintergründe arbeitstechnisch oder sonst was vielleicht sehr schwierig bei der Person. Und das weiß man halt einfach auch nicht. Und dann entstehen halt Konstellationen oder Zuweisung von Schuld oder so, die einen vielleicht dann persönlich nehmen oder dann auch da, man denkt halt drüber nach. Also es ist halt auch so, wenn man so ein Wochenende oder so ein Sonntag, wenn wir gespielt haben, dann brennt bei uns meistens die Leitung so auf WhatsApp ganz schön heiß, weil dann wieder diskutiert wurde, gesagt hat, ey, das kann doch nicht sein, wir haben das und das erreicht und hier und da. Und das schwächt ja irgendwann ab. Aber ich glaube, diese grundlegende Konstellation von Gruppen, das muss man lernen und üben. Wie bei einem Brettspiel immer die Regeln weiter zu üben, so lernt man auch mit der Gruppe zu agieren. Und wenn man das nicht aushält, ist es natürlich auch schwierig, gerade so intensive Themen, sage ich mal, ja. Also wir haben ja auch Spieleabende oder Rollenspielabende in der Bibliothek, die wir machen, und da kommen ganz fremde Menschen zu uns, die noch nie Pen and Paper gespielt haben, die setzen sich an den Tisch mit ganz fremden Leuten, und dann muss man natürlich als Spielleiter auch sehr, sehr aufmerksam sein, wie tief darf ich gehen, welche Themen, oder ist es gerade eine Grenze, die ich überschreite, und das muss man natürlich an Mimik und Gestik anschauen und halt auch wieder runterregulieren. Also da ist der Spielleiter halt gefragt, weil der ist derjenige, der halt die Regeln macht, aber auch natürlich die ich sag mal, wenn die Wut hochkocht oder so und das nicht gespielt ist, dann muss der halt eingreifen. Der muss dann sagen, ey, stopp, Leute, bleibt mal ganz entspannt bitte, das ist jetzt Spiel. Also wir können das gerne jetzt off-game mal klären, aber grundlegend ist es ja wirklich, wir treffen uns ja, um Spaß zu haben. Wir treffen uns ja nicht, um uns gegenseitig die Mütze vorm Kopf zu hauen und zu sagen, du bist ein Affe, sondern wir wollen ja eigentlich wirklich miteinander ein geiles Abenteuer erleben und am liebsten natürlich für die Spieler den Spielleiter zeigen, wo der Hammer hängt, und ihm zeigen, ja, wir sind die coole Gruppe, die zusammenarbeitet. Aber es funktioniert halt nicht immer. Und das ist halt, glaube ich, auch das Schwierigste. Ja, das soll aber auch jetzt nicht heißen so, ihr seid jetzt neu im Genre und wollt mal spielen, dann spielt einfach und lasst euch darauf ein und guckt, wo euch die Gruppe hintreibt. Also das muss nicht so extrem laufen. Das kann auch eine Session sein, die ihr super cool gefunden habt, mit den anderen agiert habt, mit den Leuten. Und beim nächsten Mal freut ihr euch einfach auf die nächste Gruppe. Die kann aber dann natürlich ganz anders sein, weil es andere Menschen sind.
Ja, das ist ja sicherlich genau auch dieser spannende Teil, mit unterschiedlichen Leuten zusammenzukommen und halt Emotionen zu erleben und zu teilen und das vielleicht auch erstmal zuzulassen, ne, in Form von anderen. Wenn es vielleicht Freunde sind, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, und aber vielleicht auch gerade mal interessant, wenn man mit anderen Leuten spielt, weil es vielleicht sogar einfacher ist, eine Rolle einzunehmen, weil die einen vielleicht auch gar nicht kennen und man da irgendwie uneingenommen irgendwie reingehen kann. Und das ist sicherlich dieser Reiz. Und diesen Reiz, den haben natürlich unterschiedliche Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. So, ne? Also das kennt man auch selber von meinen Erfahrungen her, die nicht so tiefgreifend sind, aber wo ich auch schon ein, zwei Sachen ein bisschen geleitet habe, mehr mitgespielt habe als geleitet habe. Genau, auch zu sehen, wie wirkt man auf andere mit dieser Rolle und was funktioniert vielleicht auch gut und was kann man in dieser Gruppe sozusagen für Dynamik erzeugen. Und das muss man auf jeden Fall sagen, das gelingt fast keinem Brettspiel. Und wenn, dann sind das so Brettspielsysteme, die auch einen starken Rollenspielanteil haben. Weil man sich dann da irgendwie ja mit seinen eigenen Geschichten und Entscheidungen natürlich viel mehr auch gesehen fühlt. Und du hast schon gesagt, der oder die, die das Spiel leitet, die hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung oder halt auch einen besonderen Job. Können wir natürlich auch mal in die Richtung gehen. Aktuell kann man das sagen, dass Rollenspiel nicht ohne Spielleitung auskommt und vielleicht dann auch für diejenigen, die da damit liebäugeln, wie bist du da reingewachsen und wie waren da so deine ersten Schritte als leitende Person?
Also mein erster Schritt ist eigentlich auch so einbrennend. Man versucht ja so Regelwerke zu lesen. Man redet ja hier meist von Regelwerken, die so 300 bis 400 Seiten stark sind. Ja, da sind natürlich auch Bilder und so weiter drin, das ist gar keine Frage. Aber wenn man sich überlegt, man kann halt auch locker sich einfach an den PC setzen oder an die Playstation nutzen, dann kriegt man das vorgehalten. Ja, als Spielleiter ist halt eine intensive Aufgabe. Man hat ein Regelbuch, ist eigentlich relativ günstig, sage ich mal, das Hobby, weil man holt sich ein Grundregelwerk 40, 50 Euro und dann ist man eigentlich schon man kann dann spielen. Man muss nicht alles andere haben, man muss nicht Würfel kaufen oder sonst was. Die meisten sind sechsseitig, hat man irgendwo zu Hause liegen oder an einem Brettspiel und dann kann man eigentlich schon spielen. Und das ist schon ziemlich cool und eigentlich auch eine Möglichkeit, einfach mal ein Jahr zu spielen, um zu sehen, funktioniert das. Bei mir war es so, mit meinem AD&D-Grundset habe ich halt gelesen und das auch verstanden. Das war jetzt nicht so, dass ich da gedacht habe, so, hä, kapiere ich nicht, was muss ich da jetzt machen? Ich habe mich dann einfach in meinem Schachverein damals an andere gesetzt oder gewendet und habe halt gesagt, ey, habt ihr darauf Bock? Weil nach dem Schachverein wollen wir dann vielleicht uns zusammensetzen, können wir bei mir machen. Mein Vater hatte kein Problem damit. Und dann haben wir halt gezockt und wir hatten, also das so, natürlich sind die ersten Schritte da schon schwierig so, aber es war irgendwie, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, dass ich da so eine Hemmschwelle hatte, weil wenn man die alle kennt, dann ist es eigentlich eine sichere Zone, die man da so betritt. So, und dann haben wir halt gespielt und wir haben nachts um 12 angefangen und haben bis morgens um 7 gespielt, bis der erste Kampf erst losging. Das muss man sich auch mal vorstellen. 7 Stunden lang, bis der erste Kampf losgeht. Und ich habe entweder einen Blackout gehabt oder ich habe nicht genug gelesen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ey Leute, sorry, aber können wir das verschieben, wenn euch das gefallen hat? Weil ich weiß nicht, wie der Kampf vonstatten geht. Ich habe es vergessen. Ich habe keine Ahnung. Und die waren halt alle richtig cool. Die haben dann halt gesagt so, nein, alles gut, Roland, machen wir nächstes Mal. Ist ein cooles Ding, ist ein Cliffhanger, können wir gut nutzen fürs nächste Mal. Und das kann ich halt auch immer nur jedem anraten. Also denkt nicht, dass ihr das erste Mal leitet und ihr seid perfekt. Das geht gar nicht, weil das dauert Jahre, bis man wirklich so eine Routine drin hat. Ja, bis man auch wirklich weiß, ah, wir setzen uns jetzt hin. Wir machen erstmal die Orga und dann geht es irgendwie los und wir schauen mal. Klar gibt es für mich immer noch so Aspekte, wo ich aufgeregt bin und denke, so, boah, hoffentlich klappt es, hoffentlich funktioniert das alles so, wie ich mir das denke und der Zeitplan funktioniert. Aber für alle Neueinsteiger sage ich immer so, nehmt euch ein Setting, macht eine grobe Zeit und dann spielt einfach. Lasst euch da so ein bisschen treiben, versucht es zu organisieren, wer wann dran ist und so weiter. Und die Leute, die da dran sitzen, die helfen einem ja auch. Die sagen ja auch bei mir in der Gruppe, sagen dann irgendwie so, ey Roland, ich habe meine Ini ist 7. Und ich denke mir so, ach so, ja, steht auf meinem Zettel. Oh, hab ich verkackt, habe ich irgendwie nicht gesehen. Na dann, klar, dann bist du dran. Und wenn man diese Leichtigkeit irgendwie so ein bisschen versucht so zu leben, dann funktioniert es. Ja? Und dann wird man automatisch immer besser. Die Kurve nach oben ist enorm, weil man hat das erste Mal gespielt und denkt sich so, ja, ich muss an das und das und das und das denken und nächste Mal mache ich halt was Neues. Ja, und dann funktioniert's.
Ja, Tipp von meiner Seite da auch so, genau, lasst es da ganz entspannt angehen. Es muss nicht alles perfekt sein und man muss schon gar nicht gleich eine Einjahreskampagne planen. Ne? Man kann da ganz entspannt einsteigen. Und was ich auch erlebt habe, als ich dann selber mal geleitet habe, auch quasi mit einer 4-spielenden Gruppe, das auch mal für die Gruppe sozusagen so auszutesten, wo so 1-2 Leute drin waren, die das auch interessant fanden, mal irgendwie zu spielen und zu gucken und wo aber dann zum Beispiel von vornherein auch schon klar ist, ja, wir machen jetzt mal so, keine Ahnung, 1, 2, 3 Sessions, vielleicht eine kleine Minikampagne oder ein One-Shot, um einfach auch mal zu erfahren, dass alle mal erfahren, ist denn dieses Erlebnis was für einen? Und da war es dann auch total legitim, dass dann Leute gesagt haben, ey, das ist voll cool und die Sachen kann ich mir weiter voll toll vorstellen, so mit den Entscheidungsfreiheiten und den Sachen. Und dass aber da auch Leute dabei waren, die sozusagen dann mehr aus dem Brettspielbereich kamen, die dann doch mehr Freude so in mechanischen, strategischen Entscheidungen vielleicht treffen, irgendwie vielleicht eine Engine aufbauen wollen und ähnliches und so. Das muss man sagen, es gibt natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Rollenspielsysteme, manche, die da mehr oder weniger drauf gehen, aber in meiner Erfahrung sind diese Elemente beim Rollenspiel dann weniger vertreten. So. Oder was ich auch schön finde, ist dann halt wirklich dieses Geschichten erzählen und dieses Erleben und dann vielleicht nicht unbedingt, wenn es in so einem Kampf darum geht, bin ich einen Millimeter links davon, stehe ich irgendwie ein bisschen höher, habe ich den Bogen und dann irgendwie noch das oder in irgendwie andere Situationen oder auch so ein anderes Spielgefühl, was halt andere Brettspiele sozusagen rüberbringen können. Und das ist dann auch total legitim sozusagen. Ne? Also das ist dann ja auch kein Fehler oder man hat irgendwie was falsch gemacht, sondern dass man sich darüber im Klaren ist, das mal zu erleben wollen und auszuprobieren und dann gucken, wie die Leute damit umgehen quasi. Ne? Oft passiert es dann aber doch, wenn man sozusagen eine Gruppe gefunden hat, die dann auch vielleicht gut zusammenpassen oder dann auch die Zeit haben, das haben wir jetzt ja auch schon gehört, das ist ein zeitlicher Aspekt, dass dann doch einfach Freundschaften oder Dynamiken entstehen, die über mehrere Jahre gehen. Kannst du da so eine Zahl nennen, was deine gefühlt längst gespielte Kampagne ist oder läuft seit 30 Jahren eine Kampagne immer noch bei dir, Roland?
Nee. Also ich bin aber auch nicht der Mensch, der an einem Regelsystem so extrem hängt, sondern ich gucke mir halt auch gerne neue Sachen an. Man muss halt auch dazu sagen, für mein Verständnis ist das Rollenspiel halt so ein ungeliebtes Kind in manchen Bereichen. Also was an Gelder in Brettspiele investiert wird und Veröffentlichung, das ist ja unglaublich. Und bei Rollenspiel hat man so das Gefühl, wir drehen uns immer weiter im gleichen Kreis seit den letzten 5 Jahren. Und da kommt halt irgendwie nichts gefühlt Neues raus. Und dann hat man wieder ein Kampagnenband und denkt, ach ja, okay, den kaufe ich. Und dann irgendwann, so nach 7, 8 Jahren, kommt wieder was Neues und man denkt, ah, cool, da habe ich Bock drauf. Ja, es gibt immer wieder so Regelsysteme, die dann neu rauskommen, wie Blade Runner oder wie du schon gesagt hast, Star Trek oder so. Aber grundlegend sind die auf den gleichen Regelsystemen basierend, wo man dann denkt so, okay, ja, kenne ich, ist das jetzt mein Thema? Ja, brauche ich nicht, dann kann ich auch Mutantia 0 spielen. Ist das gleiche Regelsystem, passt besser zu mir und meiner Gruppe. Aber grundlegend ist es halt schon so, dass wir immer gucken, was passt zu uns. Und dann, also mache ich das halt auch, wenn wir das Jahr durchgespielt haben mit unserer Kampagne, sage ich auch, hey Leute, wenn ihr keinen Bock mehr darauf habt, spielen wir was anderes. Das ist kein Problem. Für mich definitiv nicht. Aber wir sind jetzt gerade beginnen wir das 5. Jahr mit Hexen 1733. Wir haben jetzt 4 Jahre. Das erste Jahr 2 Jahre in Folge, also 2 Jahre eine Kampagne gespielt. Und dann wieder neue Charaktere, neues Jahr. Und jetzt machen wir immer so ein Jahr-Shot sozusagen, wo wir halt 10 Sessions haben oder beziehungsweise 20, aber weil wir so viel sind, machen wir das 2-mal im Monat. Das bedeutet, wir haben 20 Spielabende, bevor wir zum Finale übergehen, wo wir ein ganzes Wochenende uns einmieten und dann wird halt das große Finale abgehalten. Und dann habe ich endlich so ein bisschen Luft, mal wieder Ruhe reinzubekommen, weil man darf halt eins nicht vergessen, wir haben über Spielleitung gesprochen. Der Spielleiter ist halt ein undankbarer Job, weil der muss halt nicht nur die Regelwerke lesen und einigermaßen kennen. Also auch nicht perfekt, definitiv nicht. Aber der bereitet ja alles vor. Und das ist eine Menge Arbeit, das darf man nicht vergessen. Also für so ein Finale brauche ich meist 2 Wochen bis spät in die Nacht rein, 12er Einzel und dann bin ich so halbwegs zufrieden, dass wir das Finale spielen können und denke mir immer noch, ey, ich habe jetzt noch 2, 3 Sachen, die ich eigentlich hätte gerne ausbauen wollen oder machen wollen. Und das ist das Undankbare. Aber da gibt's natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt eine vorgefertigte Kampagne mir hole und mir das durchlese und ein bisschen angleiche an meine Gruppe oder denke ich mir meine Story komplett selber aus. Weil das mache ich. Ich denke mir alle Stories selber aus. Und die müssen über ein ganzes Jahr mit 20 Sessions zu einem finalen Ende führen. Und da muss die Geschichte ja auch rund sein. Also ich kann ja nicht irgendwie dann einfach nur sagen, ah, naja gut, dann ist der Obermotz, kommt jetzt aus einer anderen Stadt und will euch alle töten. Nee, das hat alles Hand und Fuß. Und man hat vielleicht im Januar schon den Obermotz kennengelernt, weil er in der Bibliothek gearbeitet hat und wusste aber gar nicht, dass es der Endgegner ist. Und so baut man dann halt eine Kampagne auf. Aber das ist so, wie du gesagt hast, ein One-Shot ist für diejenigen echt ganz cool. Also auch machen wir auch. Ja, in der Bibliothek machen wir One-Shots. Das bedeutet, an diesem Abend wird ein Setting gespielt, ein Regelwerk gespielt, damit man so ein bisschen so reinkommt, das kennenlernt über 4 Stunden. Und danach ist das Ding durch. Da gibt's auch kein zweites Set oder so. Dann nächstes Mal wird was anderes gespielt. Aber bei einer Kampagne kann man halt wirklich selber, wie du sagst, 3 Monate 3 Sessions und dann ist das große Finale oder man macht das über ein ganzes Jahr. Und andere Spieler, die spielen so seit 20 Jahren den gleichen Charakter mit unterschiedlichen Kampagnen oder so. Aber ja, also wir machen das halt so. Aber das ist auch unterschiedlich, wie die Gruppe das will, weil man darf halt eins nicht vergessen, wir haben ja einen Charakter, den wir aufbauen. Der wird ja besser. Der kriegt ein Level up. Und dann freuen sich alle und gucken in ihre Regelsysteme und denken sich so, wow, cool, ich will unbedingt jetzt den besonderen Schützen spielen, der zweimal schießen kann. Dafür muss ich so und so viele Punkte ausgeben. Und das macht halt das Spiel natürlich noch interessanter, weil ich meinen Charakter verbessere von Mal zu Mal.
Ja, das sind denn diese Elemente, die man ja auch aus dem Computerspielbereich kennt, ne? Sich aufleveln, bestimmte Skilltrees ausbauen, vielleicht auch noch Sachen finden, Loot, der Hexe, keine Ahnung, den besonderen Zauberstab entwendet oder irgendein Artefakt. Das sind dann neben den Sachen, wo man halt so schöne Emotionen erzeugt, dann auch einen Motor, der das Ganze natürlich antreibt. Roland, du hast schon gesagt, wenn du so ein Finale vorbereitest, da ist dann Haufen Arbeit drin, mehrere Wochen Vorbereitung, wenig Schlaf dann in den letzten Sachen. Ich konnte mich glücklich schätzen und auch meine Tochter, dass wir die ersten 2 Jahre auch Hexen mitgespielt haben und quasi dann auch 2 Finale, das ist dann quasi ein ganzes Wochenende gewesen, miterleben konnten. Und da muss man schon auch festhalten, auch da gibt es natürlich extrem krasse Abstufungen, wie wir hier schon gesagt haben. Ne? Um das auch nochmal für euch, der da jetzt vielleicht hört, wie war es Finale 2 Wochen Vorbereitung. Roland, also wir haben jetzt schon gehört, A ist ja sozusagen der ganze Geschichtenstrang ausgedacht. Gedanklich bedeutet es, er hat quasi eigentlich eine Serie geschrieben mit mehreren Plot-Twists und Sachen. Und beim Finale hat er dann auch noch das Bühnenbild gebaut, hat eine halbe Theatervorstellung inszeniert, also irgendwie noch Modell gebaut. Dann wurden vielleicht auch noch Figuren rumgereicht, dann wurden vielleicht auch noch bestimmte Szenerien bildlich dargestellt dann sind vielleicht auch noch bestimmte Begegnungen wirklich live vor Ort gespielt worden. Dann noch Soundeffekte und die Nebelmaschine wurde angeworfen. Und das ist total toll, wenn man darauf Bock hat und auch Begeisterung sozusagen erzeugen will und vielleicht auch selber sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen will. Aber das ist natürlich überhaupt nicht zwingend notwendig. Ganz, ganz runtergedampft ist hier theoretisch das Schöne, dass es alles auch im Kopf passiert, wirklich nur mit dem Stift und dem Zettel. Aber mit all diesen Dingen, die es da mittlerweile natürlich gibt, an Zusatzaccessoires, auch an medialen und digitalen Unterstützungstools kann man das Ganze natürlich weiter ausbauen und auch wenn es immer noch sehr viel Arbeit bedarf, auch schon viel einfacher als vor vielen, vielen Jahren, ne? Wo man nicht einfach vielleicht mal eine coole Sounddatenbank hatte und Geräusche einspielen konnte oder ähnliches. Gehen wir doch mal so ein bisschen auch in diese digitale Richtung. Also prinzipiell ist Rollenspiel ja schon auch eine analoge Sache, aber gerade dieses Element, sich mit Leuten zu treffen und vielleicht auch regelmäßig zu treffen, ist ja auch immer wieder eine Herausforderung in unserem vollen Alltag. Hast du denn auch schon Erfahrungen gemacht mit sozusagen Rollenspiel-Sessions, die jetzt digital quasi, also über eine Plattform oder ein Tool, so wie wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, na, wir sitzen auch nicht zusammen in einem Raum, sondern Roland bei sich zu Hause, ich hier, kann man sich natürlich auch mit anderen Leuten online treffen und Rollenspiele spielen. Wie sind so deine Erfahrungen dazu?
Ja, das ist total gut, als hätten wir uns abgesprochen. Haben wir nicht. Ich habe gerade Alien beendet, was auch ein Rollenspiel ist. Das habe ich nicht geleitet, hat ein Freund von mir geleitet. Und es gab halt, also es ging auch nicht anders, weil die wirklich überall verstreut wohnen. Er jetzt mittlerweile in Köln, ich in der Richtung Berlin. Das geht halt nicht. Aber ich muss auch sagen, es hat Spaß gemacht. Und ich finde die Tools auch richtig cool. Aber es hat internettechnisch oder technisch im Allgemeinen einfach nicht immer funktioniert. Es war immer ein ganz schöner Nerv. Dann hat das Mikro bei dem einen nicht funktioniert oder das Hören nicht. Und dann hat das Tool irgendwie den Geist aufgegeben, die Sounddateien. Und es war ganz schön anstrengend. Und ich fand es aber prinzipiell cool, weil mein Kumpel sich da halt so viel Arbeit auch investiert hat, um uns das halt schmackhaft zu machen und cool zu machen. Und trotzdem ist es so, Mimik und Gestik am Tisch ist halt tausendmal mehr wert als vor der Kamera oder an der Kamera, weil ich gucke dann halt, also gerade wir beide, ich kann dich jetzt die ganze Zeit angucken und sehen, wie du reagierst, das ist alles kein Thema. Aber wenn ich jetzt 6 Leute habe, dann geht mir was unter, weil ich mich dann wirklich auf ein Bild konzentriere, die da unten sehe ich nicht. Wenn ich im Raum sitze, kann ich meinen Blick immer wieder schweifen lassen und die Reaktion sehen. Und das ist halt schon was anderes. Und ich will auch nicht sagen, dass es schlecht ist, das online zu machen. Das ist total cool, dass es Leute gibt, die weit weg wohnen und trotzdem diese Session machen und spielen. Finde ich mega, finde ich richtig cool. Aber der technische Aspekt hat mir da schon mehr kaputt gemacht als eigentlich. Ja, weil so als Spielleiter, wenn ich Technik mit einbaue, dann versuche ich das zu machen oder ich kann es halt weglassen, weil ich merke, oh, ich krieg's irgendwie gerade nicht hin, aber es ist halt jetzt gerade wichtig, am Mann zu bleiben und zu reden und zu interagieren. Online war das halt teilweise so, dass dann halt gesagt wurde, ja, warte mal kurz einen Augenblick, ich muss mal ganz kurz hier was nochmal, irgendwas upload, warte mal kurz. Und das unterbricht den Spannungsbogen so extrem. Das fand ich schade, ja. Ich weiß, dass es genug Gruppen gibt, die das machen. Finde ich auch total cool und ist auch total legitim. Aber wenn ihr sowas nur online macht, dann versucht es mal live zu machen. Weil das ist, finde ich, eine ganz andere Hausnummer.
Hm. Ja, und du hast ja gesagt, es gibt da unterschiedliche Tools, sowas wie Roll20 und ähnliches. Da kann man online, kommt man da auf gute Systeme. Und klar, da muss man sich wie immer mit solchen Tools auseinandersetzen. Natürlich, wir haben es doch gesagt, und wir hatten es hier auch schon, als wir unseren Podcast starten wollten, bei irgendjemand ging die Kopfhörer nicht, das Mikrofon auch nicht. Das sind natürlich so Elemente. Da muss man natürlich schon mal festhalten, da würde ich Alien auch rein thematisch gesehen oder quasi so ein Sci-Fi oder Weltraum-Ding schon auch eher, glaube ich, online spielen, weil man es thematisch irgendwie auch so schön mit einbeziehen könnte dann immer noch. Ah, scheiße, jetzt ist hier die Verbindung abgebrochen oder so ein paar bestimmte Sachen, die so ein bisschen technischer Natur sind. So, naja, man versteht ihn wirklich nicht oder man kann ihn wirklich mal muten. Mit solchen Sachen kann man natürlich dann vielleicht auch nochmal spielen, was in anderen Belangen ein bisschen schwieriger ist sozusagen. Aber ja, also auch hier vielleicht, falls Leute immer schon mal überlegt haben, irgendwie finden sie das eigentlich ganz cool, aber sie haben auch gar nicht so richtig die Gruppe oder sie wissen irgendwie noch nicht, wie man da, kann man natürlich auch mal gucken, ob man sich da online zusammenfinden kann und das Ganze genießen kann. Wir haben jetzt ja auch schon angesprochen, du ja auch schon, dass du auch digitale Hilfsmittel verwendest, keine Ahnung, zur Raumerstellung oder ähnliches. Und in unserer Zeit werden ja künstliche Intelligenzen immer weiterentwickelt, auch mit rasantem Tempo und auch in ganz, ganz vielen Bereichen. Und da liegt es natürlich oft auch nahe, dass sie auch halt in diese Bereiche, jetzt hier in dem Fall im Bereich Rollenspiel, irgendwie übergehen. Wie ist denn deine persönliche Erfahrung? Hast du KI-generierte Inhalte, was auch immer das jetzt sind, schon verwendet? Wenn ja, in welcher Form? Und dann können wir uns ja mal ein bisschen weiter austauschen, ob das gut oder schlecht ist.
Also habe ich natürlich gemacht, weil ich habe halt die Charaktere früher immer selber gezeichnet. Ich kann recht gut zeichnen, deswegen habe ich das auch gemacht. Aber ich trotzdem, um einen Charakter zu zeichnen, habe ich so 10 bis 15 Minuten gebraucht. Und wenn man dann halt bei so einem Spielabend, so sage ich mal, 10 Charaktere braucht, dann kann man ja ausrechnen, dass es echt eine Menge Zeit kostet. Und dann kam irgendwann die KI und ich habe mir gedacht, so, ja, gucken wir mal rein und dachte mir so, wow, okay, ich habe jetzt eine Minute gebraucht für 4 Charaktere. Wow. Und ich kann auch noch die füttern und genau sagen, was ich brauche. Es ist aber ein Tool, das darf man halt nicht vergessen, es kostet dann auch wieder Zeit, wenn ich nämlich irgendwas Spezielles haben will, ja, wenn ich ein Monster kreieren will, was genau so sein soll, wie ich mir das vorstelle, mit 3 Köpfen. Es soll auf einem metallenen Fahrzeug installiert. Es kriegt die KI nicht so ohne weiteres hin, sondern ich muss das üben, dass es ordentlich funktioniert. Und dann investiere ich wieder Zeit. Aber grundlegend kann ich ja auch jeden Stilart, die ich da rein haben will, ob es ein Comic-Stil ist im Rollenspiel oder realistischen Stil, das kann ich alles damit machen. Und deswegen bin ich darüber übergegangen, einfach meine Charaktere mit der KI zu füttern und mir die Charaktere halt zu erstellen. Ob es jetzt NSCs sind, also Nichtspielcharaktere, die ich spiele, oder die SCs, die Spielcharaktere, die halt die Spieler spielen, die mir sozusagen ihre Hintergrundstory mit dem Aussehen schicken und ich erstelle die und dann können die nochmal aussuchen, so, ah ja, so habe ich mir meinen Charakter vorgestellt und dann kriegen die halt ein ausgedrucktes Foto von mir, wo, was sie halt das ganze Jahr über spielen und das ist ihr Charakter. Und ich finde, ich kann es nicht verteufeln, weil mir das einfach ziemlich viel Arbeit abnimmt und auch coole Effekte oder sowas macht. Also macht mir einfach viel Spaß und das ist halt für mich ein cooles Werkzeug, ja. Muss man nicht machen, aber ich mag das halt, wenn alle anderen am Tisch auch wissen, wie der Charakter auszusehen hat. Und es gibt ja auch bei uns in der Spielgruppe etliche Männer, die Frauen spielen. Und klar, in der sprachlichen, wenn wir uns unterhalten, wenn wir sagen so, ah, du, er hat dir ja geholfen, dann muss man sich natürlich selber erinnern, ach, stimmt, nee, er spielt doch eine Frau. Also sie hat dir geholfen. Und trotzdem hat man ja immer noch das Foto, was so ein bisschen unterstützt und auch cool ist, wenn man sieht, wie die Charaktere dann im 18. Jahrhundert aussehen. So, das macht schon Laune. Ja, aber wie siehst du das denn?
Also, wir haben jetzt quasi über erstmal über die bildliche Darstellung jetzt gesprochen, sozusagen. Na, da ging es jetzt ja gerade darum, du hast sozusagen die viele Charaktere und vielleicht auch irgendwelche Landschaften sozusagen gestaltet. Und ich sehe das natürlich manchmal auch so zweischneidig. Also ich kann das auch total verstehen. Ne? Du hast Charaktere gezeichnet, vorher mit langem Zeitintensiv mit und das geht es auch schon. Und da finde ich das auch total legitim sozusagen. Ne? Also das einzusetzen, so ein bisschen als Hilfsmittel, als Tool und jetzt nicht vielleicht noch drei unterschiedliche Malstile zu lernen, weil das ist ja nicht das Hauptaugenmerk. Das ist so ein Element sozusagen. Ne? Und aber eigentlich ja die Geschichte, das gemeinsame Erleben ist ja das, was dann doch mehr im Fokus steht. Man muss natürlich so oder so festhalten, dass es wieder weniger Fantasie sozusagen dann braucht, wenn man das genau vor sich sieht. Aber das ist natürlich so ein allgemeines Thema. Das ist ja auch, wenn du jetzt was gezeichnet hast sozusagen, dann sehen wir das. Ne? Das ist so dieses Thema, wenn man ein Buch liest und sich das selber vorstellt und wenn man dann den Film dazu sieht oder so. Ne? Da gibt es ja auch Sachen. Das muss einem nur bewusst sein. Ich glaube aber trotzdem, dass solche Bilder, solche gezeichneten Sachen schon da eher hilfreich und positiv zu bewerten sind, weil ich es sozusagen für die Gruppendynamik auch schön finde, wenn so bei bestimmten Sachen, so wie Charakteren und ähnliches, die Gruppe auch ein gemeinsames Bild hat irgendwie und nicht jeder sich diesen Charakter jetzt anders vorstellt, ne? Und es natürlich auch für die Overall-Geschichte, die da erzählt werden muss, man nicht bei jedem Charakter 15 Minuten den erstmal in Worten beschreibt, was dann auch wieder an der Sache vorbeigeht letztendlich, ne? Damit jeder sich das genau vorstellen kann. Da ist so ein Bild gezeigt, sagt man ja, ein Bild kann mehr als 1000 Worte sagen, dann sicherlich auch wieder das Zielführende. Und von daher finde ich diese grafischen Umsetzungen und Unterstützung auch, ne, das gibt es auch mit räumlichen Sachen, ne, oft bewegt man sich so in Dungeons oder in irgendwelchen Tavernen oder so, ne, um das sozusagen einzuordnen und auch zu unterstützen, wo stehe ich jetzt, da ist ein Stuhl, da ist der, ne, und das kennt man natürlich klassisch, vielleicht man hat da ein Diorama gebaut, also einen kleinen Landschaftsteil und hat da seine wirkliche Figur, das ist auch mit viel handwerklichem Geschick und Zeit verbunden und da gibt es natürlich auch digitale Tools, wenn man dann mit Monitor oder ähnliches arbeitet und dann hat man da die Räume und kann sich vielleicht sogar auch noch ein bisschen interaktiver darin bewegen und da auch noch so ein Gefühl schaffen. Weiter geschwenkt jetzt mal zu dem Teil, wie sieht es denn aus, wenn eigentlich die Geschichte sozusagen mit Teilen oder vielleicht sogar von künstlicher Intelligenz erzeugt wird. Also da denke ich jetzt mal an so Sachen wie ChatGPT oder ähnliche Systeme, die ja sozusagen Text ausspucken, weil nichts anderes ist es ja. Da steht ein Text dahinter, eine Geschichte. Hast du da schon mal dir vielleicht Inspiration geholt oder auch Abenteuerstränge oder vielleicht auch ganze Abenteuer schon mal schreiben lassen oder mitentwickelt? Und wie stehst du sozusagen zu dieser Thematik?
Ja, habe ich auch schon gemacht, weil ich in der Bibliothek mal das ausprobiert hatte, weil ich zwei Kurse zu ChatGPT hatte und ich überlegt habe, was kann ich damit machen, was kann ich mit Jugendlichen machen, kann ich da irgendwie Jahr ran. Aber das ist ein anderes Thema, das funktioniert bei uns nicht so gut. Aber ich habe dann halt gesagt, okay, dann mache ich das wenigstens für den Pen-and-Paper-Abend. Und habe dann halt eine Geschichte mir schreiben, also beziehungsweise nicht schreiben lassen in dem Sinne, also mehr als Unterstützung. Weil man kann ja halt so richtig cool reinschreiben, gib mir 2 Beispiele, was kann passieren, wenn der Magier den schwarzen Drops lutscht und dann ein Pup rauskommt, der alles vernebelt und alle fallen um. Und dann macht er das, ja. Und das habe ich dann halt genutzt, um wirklich da mich nochmals ein bisschen zu schulen für. Und habe dann halt eine komplette Storyline mit ChatGPT geschrieben. Aber wie ich ja nochmal, also vorher schon gesagt habe, es ist für mich ein Werkzeug. Und das habe ich halt auch als Werkzeug so genutzt, weil es hat natürlich trotzdem Zeit gekostet und meine Ideen sind ja da reingeflossen. Also diese 10 Beispiele waren ja nicht alle cool, sondern ich habe dann gedacht so, ja, das funktioniert überhaupt gar nicht. Also ich erzähl mir mal von dem 1. und von dem 8. Punkt, den du da ausgearbeitet hast, mach mal da richtige Auflistung, was könnte denn für unsere Protagonisten, für unsere Katzenhelden denn so schwer jetzt dann passieren, dass sie hinten in einen Konflikt kommen. Und daran zu arbeiten, ist für mich auch so nur eine Unterstützung. Weil es ist meine grundlegend meine Idee gewesen, was kann passieren und so weiter. Und trotzdem habe ich ja dann jetzt, also auch jetzt in dem neuen Setting, habe ich halt ein Universum und was kann passieren, wenn Menschen mit einem Raumschiff 200 Jahre in Kühlkammern fliegen und was kann für schwerwiegende Folgen sein, dass die aufwachen müssen. Und das ist voll cool, weil klar kann ich mir das irgendwie selber herleiten, da muss ich irgendwelche Stern-Redaktionszeitschriften mir angucken und da überlegen, so, ah krass, okay, ja, das ist halt alles möglich. Aber ChatGPT nutzt ja das Internet, um mir genau diese Punkte aufzulisten, die ich dann halt in meinem Rollenspiel investiere und sage, ey, die 6 Punkte, das ist mega. Ja, da sind kleine Asteroiden reingeflogen, Kommunikationssatelliten sind kaputt, die ich rausgeschickt habe, die die KI benutzt hat in dem Raumschiff. Und jetzt müssen die aufwachen, weil ohne Kommunikation, ohne Sensoren ist halt scheiße. Und das, finde ich, ist ein cooler Aspekt, der einem da helfen kann. Und ich sag mal auch so, ja, ich mache meine Geschichten alle alleine, aber es gibt ja genug Leute, die Spielleitung cool finden, aber keine Ideen haben oder nicht wirklich wissen, wie sie das schreiben sollen, dann nutzt ChatGPT. Das hilft euch einfach, um noch mehr Ideen zu haben, um halt ein cooles Spiel zu machen, ja. Und ich finde, das muss man auch nicht an eine große Glocke hängen. Ich habe es da gemacht. Ich habe es beim beim Pen and Paper Abend dann auch erzählt, dass ich es über ChatGPT gemacht habe. Aber es war völlig egal. Es war irrelevant. Wir hatten einfach mega viel Spaß und das war die Hauptsache, ja.
Ja, also würde ich das sozusagen auch einordnen. Und jetzt ist es ja auch so dem Punkt, der vielleicht ja auch durchgekommen ist, ne? Es gibt ja auch ganz, ganz wirklich viele Kampagnen, Abenteuer, Szenarien, Bücher, die euch sozusagen eine Geschichte, eine Welt darlegen, die dann halt von den Verlagen, von denen, die diese Systeme entwickelt haben, schreiben, gestalten und ausarbeiten, bis bei Dungeons & Dragons ganze Romane, Filme und, quasi. Und an solche Sachen kann man sich natürlich auch ganz unproblematisch wenden und das aufgreifen und diese Abenteuer spielen und diese Storylines spielen. Ich persönlich fand es auch immer ein bisschen, als ich sozusagen das geleitet habe, für mich fast ein bisschen einfacher, von so eigenen Erfahrungen oder so ein bisschen eigene Welten zu kreieren, weil ich nicht so das Gefühl hatte, dass ich mir jetzt so diese Story da auswendig lernen muss, weil ich irgendwie schon wollte, dass man ich auch in so einen Fluss komme und dann fand ich es für mich schwieriger, jetzt irgendwie dieses Abenteuergefühl fast auswendig zu lernen oder immer nachlesen zu müssen und hab mich dann dafür entschieden, was Eigenes zu gestalten, verankert mit Eckpunkten, die wir vielleicht auch als Gruppe wirklich erlebt haben, Ereignisse mit einbeziehen konnten oder Orte oder Ähnliches, was mir dann wiederum leichter gefallen ist, aber da gibt's ja ganz unterschiedliche Herangehensweise und da habt ihr wirklich viele, viele Möglichkeiten. immer wieder kommen natürlich so Sachen auf. Das ist jetzt hier der Einsatz von KI, Bildgenerierung, textliche Inhalte gestalten, einfach im privaten Rahmen. Ne? Roland trifft sich mit seiner Gruppe oder macht es für Projekte quasi. Wie sieht es aber jetzt aus, wenn das zum Beispiel große Firmen machen? Ne? Wenn Brettspielverlage künstlich generierte Grafik für Ähnliches verwenden oder in unserem Bereich jetzt Rollenspielsysteme, Bücher mit künstlicher Grafik gestaltet werden und vielleicht auch ganze Textelemente oder Dungeons & Dragons Systeme auch schon weiter ausbaut, wo über all die Jahre quasi geleitete Rollenspielrunden von berühmten Leuten oder bekannten Leuten in der Szene aufgegriffen werden und vielleicht in Datenbanken zusammengepackt werden und dann Systeme daraus entstehen, die dir ein Abenteuer generieren, vielleicht live mit dir, vielleicht auch auf dem Spielleiter dann verzichten und der Computer dir das ausspuckt und das dann aber ja auch irgendwie ja wieder Geld kostet. Ändert das dann auf einmal unsere Meinung, weil wir eben gesagt haben, irgendwie finden wir das ja ganz gut, das unterstützt es, das macht es, das geht immer noch um das Gruppenerlebnis. Oder ja, hast du dazu eine Meinung? Wird es dann anders? Ist es dann auf einmal nicht mehr so gut, wenn das große Firmen machen? Fragezeichen.
Ja, ich denke, dass es halt wieder mal so typisch ist wie immer. Es geht halt ums Geld und wenn da gespart werden soll, dann wird es genutzt. Und wer aber Geld investieren will, der nimmt halt den Mensch, ja. Ich denke, dass auch Künstler hier natürlich in einer problematischen Lage dann irgendwann sind, weil sie halt keine Aufträge bekommen, was ich aber total unsinnig finde, weil dafür gibt's die Menschen, die das halt machen können. Und wenn die halt selbstständig dann die KI füttern, um sich Anregungen zu holen, aber danach dann halt das Malen oder sonst wie, da finde ich das alles total legitim, aber ich denke, das wird sowieso ein schwieriges Thema, weil die KI halt jetzt auch in die Buchbranche geht und wir da ja auch Schwierigkeiten haben herauszufinden oder keine Gesetze gibt. Wie ist denn das überhaupt, die Sachlage? Darf man das oder sollte man das sagen? Muss es angegeben werden? Muss da ein Sticker rauf, damit das jeder weiß? Und vor allem, macht es was mit dem Preis, ja? Also das finde ich ja auch eine wichtige Sache. Also ist es dann so, dass die Brettspielbox dann nicht mehr 50 oder jetzt mittlerweile 60 Euro kostet, sondern geht es jetzt wieder runter, weil die Künstler nicht bezahlt werden müssen, weil der Praktikant die KI füttert. Und jetzt sind wir wieder bei 45 Euro. Tja, da gibt es wahrscheinlich dann auch die geteilten Meinungen, die sagen, ja, ist mir egal. Die Bilder sehen ja auch richtig cool aus von KI gemacht. Und ich bezahle halt weniger Geld. Schwierig. Ich glaube, da sind wir auch gerade bei einem Punkt, der noch gar nicht wirklich fassbar ist. Ja.
Ja, das werden wir hier jetzt auch gar nicht auflösen und das ist auch gar nicht unser Anspruch, sondern auch hier nur nochmal aufgegriffen, dass natürlich all diese ja gesellschaftlichen Entwicklungen, jetzt ist es hier eher eine technische Aspekt, natürlich auch in diese Sachen mit eingehen, weil sie natürlich auch Teil der Gesellschaft sind, so wie natürlich auch gewisse Themen oder Ähnliches, ne? Da auch mit verarbeitet werden können und das ja schon immer ein legitimes Mittel ist, ja schon seit Jahrzehnten, na, keine Ahnung, denken wir an irgendwelche unterdrückten Leute oder Ähnliches, die sich dann vielleicht auch, um das auszuhalten, irgendwie Geschichten für die Kinder erdacht haben, um dann zu was zu überstehen und all diese Thematiken können natürlich im Rollenspielbereich aufgegriffen, umgesetzt werden. Ist man vielleicht mit der Wahl von Amerika nicht zufrieden, dann spielen wir jetzt mal ein Rollenspiel System, wo wir vielleicht selber Präsident oder Präsidentin werden können. Zynischer Ansatz dazu, da wollen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Aber ihr seht schon, es ist ein schon verwurzeltes Gut, das Spielen sowieso, aber auch das Rollenspiel, ne? Schon in Kindesalter versetzen wir uns in andere Charaktere rein und das ist uns auch noch erhalten. Vielleicht ist es nur ein bisschen verschütt gegangen, aber mit etwas Überwindung kann ich sagen, kann wirklich fast jeder da eine sehr, sehr gute Zeit verbringen, versucht da einfach das auch mal auszuprobieren, vielleicht auf Conventions oder im Freundeskreis oder vielleicht wirklich online, weil ihr da auch schon irgendwie online eh mit Leuten Kontakt habt. Und da kann man wirklich eine ganz, ganz großartige Zeit verbringen. Und es ist nie ein Muss, das dann über 20 Jahre zu machen. Also ich glaube, man lernt auf vielen Ebenen und manchmal sind es, wie du gesagt hast, auch schwierige Erfahrungen oder Entscheidungen, weil man dann halt mit Menschen so dicht agiert. Aber das ist, glaube ich, trotzdem persönlich auch gut. Vielleicht auch mal für sich zu sagen, ah ja, diese Rollenspielrunde, das war jetzt irgendwie doof oder das hat mir nicht gefallen oder und sowas. Und das sind natürlich alles Dinge, die im Leben vielleicht auch manchmal untergehen oder nie wirklich erlernt wurden und die man darüber hinaus sogar auch noch über die Geschichte, über das Erfahrene da auch erleben kann sozusagen. Ne? Also ihr braucht jetzt kein Psychologiestudium, um Rollenspiele zu leiten, aber seid euch bewusst, dass natürlich da Menschen zusammenkommen und ja, vielleicht sind es auch so unterbewusste Eigenschaften, die auch so gute Spielleitende dann ausmachen, so ein Gefühl für die Gruppe. Ne? Es ist auch total legitim, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, sowas zu leiten und vielleicht für euch dann feststellt, das ist irgendwie gar nicht was sozusagen. Ne? Oder der Druck, den ihr euch da macht, der ist zu groß und das macht euch dann keinen Spaß. Kann man ja dann in dem Moment auch nicht abstellen. Man wird auf jeden Fall besser. Auch ich habe das schon in meinen ein, zwei Partien gemerkt, wie mehr man dann reinkommt. Also ich finde, die Lernkurve, gerade wenn man erstmal in einem System nur bleibt, ist auf jeden Fall sehr angenehm gewesen jetzt in meinem Fall. Und hätte ich jetzt Zeit, ist ja oft so ein Thema, man hat so viele andere Dinge im Leben und in der Situation, in der wir uns dann auch oft befinden, mit vielen anderen Themen beschäftigen, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die ich auch schön finde und auch wahrscheinlich immer mal wieder einsetzen würde oder mich doch als Spielleiter sozusagen anbieten würde. Ja. Roland, was jetzt kommen wir mal so ein bisschen auch schon Richtung Ende, wir haben ja auch wieder schön nett hier gequatscht, kannst du vielleicht noch einen Moment herausarbeiten, wo irgendwas gefühlt total in die Hose gegangen ist, rollenspielmäßig, ob vielleicht, wo du mal gespielt hast oder geleitet hast, was gar nicht so aufgegangen ist und dir aber immer noch irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Gibt es wahrscheinlich einige Momente, aber so ein persönliches Highlight von deiner Fail-Top-10-Rollenspiel-Situation.
Ja, ich erzähle mal zwei. Nummer eins fange ich an. Wir haben einen Sonntagabend mit einigen Leuten gehabt und es war so ein bisschen Walking Dead-Style in Berlin und Charaktere waren gefangen genommen und das ist nämlich dann, wenn man nämlich irgendwie als Spielleiter auch mal ein bisschen nett ist oder so, ne, das kann dann auch in die Hose gehen, dann sagt halt ein Charakter, ja, ich bin ja eine Frau, habe ich nicht so eine Haarspange im Haar? Und da habe ich gesagt, ja, klar, hast du. Ja. Und habe ja auch 8 Stunden geplant, das Spiel. Und er hat dann die Haarspange genommen und konnte halt seine Handschellen aufmachen, was überhaupt gar nicht geplant war, weil das sollte gar nicht passieren. Und dann war nach 20 Minuten war der gesamte Plan von meinen 8 Stunden über den Haufen geworfen und ich musste improvisieren. Ja, das war der Horror. Aber das gehört dazu, als Spielleiter muss man halt viel, viel improvisieren, immer reagieren auf die Spieler, die irgendwelchen Blödsinn machen. Und da muss man halt einfach manchmal talentiert sein und das so spielen, als hätte man das alles geplant. Also das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, der richtig in die Hose gegangen ist, war ein großes Finale. Da hat deine Tochter auf das Hexenherz geschossen und es vernichtet, obwohl das überhaupt gar nicht der Sinn der Sache war. Und ich war total geschockt, was da gerade abgeht. Das war das absolute Fail überhaupt. Also da hast du sie so krass beeinflusst.
Ich habe nichts damit zu tun. Habe ich etwa gesagt, schieß auf das Herz?
Ja, na klar, du warst dein Hexenfeind. Also war dir das wichtig, das Herz zu vernichten und sie durfte schießen. Ja, das war, dieses Hexenherz war eigentlich wichtig für das Ende, aber egal. Man hat manchmal Sachen, die kann man nicht beeinflussen, auch nicht als Spielleiter, weil dann ist man ein schlechter Spielleiter. Ja, ganz einfach, wenn das Hexenherz da liegt auf der Erde und ein Charakter ist gerade dran und der schießt da drauf, dann kann ich halt nicht sagen, das ist das unverwundbare Herz. Es ist ein Herz. Es wird halt kaputt sein danach. Und damit muss man auch als Spielleiter leben, was natürlich aber auch cool ist, weil man dann wieder über seine Grenzen hinausgeht, nämlich über das, was ich mir einfallen lassen habe für das Gesamte, dass es so laufen soll. Also musste ich natürlich improvisieren und überlegen und habe dadurch ein mechanisches Hexenherz erschaffen, was ja eigentlich in meiner Vorstellung gar nicht das Ende sein sollte. Aber ey, es ging nicht anders. Und das sind aber so Sachen, die halt cool sind und die halt in Erinnerung bleiben. Das ist es. Und genau das macht aber auch das Spielen aus. Also ja, Fails können nicht nur Spieler passieren, sondern auch der Spielleitung. Und da muss man drauf reagieren. Ja,
das sehr, sind so
die zwei Sachen, schön, die mir extrem im Kopf geblieben sind.
Ihr seht schon. Also, wenn ihr über eure Grenzen hinausgehen wollt, dann ist Rollenspiel ein Thema. Und ja, wenn ihr aber kurz vor der Verzweiflung seid, nimmt es euch auch niemand übel, wenn ihr sagt, ah, dieses Herz war von einem unsichtbaren, magischen Bannkreis geschützt und es ist nicht zerstörbar. Auch das ist dann legitim für euch, also lasst euch da mal treiben. Das ist ja das Schöne, da gibt es in dem Sinne kein richtig und kein falsch und da könnt ihr sozusagen alle gemeinsam dran wachsen. Ja, wir schließen das Ganze jetzt hier ab und schlagen noch mal kurz eine Seite von unserem Freundschaftsbuch auf. Und zwar vielleicht auch noch so als kleinen Tipp für Leute, die einfach noch mal immer mal nach Inspiration suchen. Keine Ahnung, jetzt ist ja vielleicht auch bald Weihnachten oder einfach mal so. Kannst du mir noch so ein paar Lieblingssachen nennen von dir oder Dinge, die dir da vielleicht gerade Spaß machen? Das muss jetzt nicht das allerbeste sein, aber was vielleicht dir gerade total toll gefällt. Und da haben wir so ein paar Kategorien aufgezählt und ja, vielleicht für euch so ein bisschen als Inspiration in was für immer Lebenslang. Da fangen wir mal an. Brettspiel. Was spielst du denn gerade gerne für ein Brettspiel oder ist so ein All-Time-Favorite bei dir? Whatever.
Ja, also was ich gerade spiele, was wir ganz viel spielen, ist Chronofall, das Brettspiel. Das haben wir auf der Spielemesse Essen gekauft und ich glaube, ich habe das jetzt 6-mal schon gespielt seit Spielemesse Essen. Sehr, sehr cool. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber mein All-Time-Favorite ist halt Neuroshima Hex. Das spielt mit mir keiner, aber ich liebe es.
Ja, Neuroshima Hex ist ein polnisches Spiel, ja, von Ignacy Trevecek, ja, so ein Hex-Plättchen-Legespiel. Man versucht in unterschiedlichen, ich sag mal so Wasteland-Clans-mäßig die Basis des Gegenspielers zu dezimieren und diese Hexplättchen, die man so platziert, die können je nach Clan unterschiedliche Effekte auf andere Plättchen ausüben, kämpfen, fangen und. Das ist ganz witzig, Roland, weil ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt immer noch besitze, weil das ist so ein Spiel, das habe ich auch jahrelang in meinem Regal gehabt, auch immer gerne gespielt, wenn ich es gespielt habe. Zwar sehr wenig gespielt, aber ich hätte es auch lieber öfter gespielt, als ich es dann wirklich gespielt habe. Und das ist so, ja, es gibt so Spiele, da fragt man sich manchmal, warum kommen die einfach so selten auf den Tisch, ne?
Ja, vor allem, weil das so ein kleines Brett ist und man können 6 Leute dran spielen. Ich finde das so mega genial. Das ist wirklich eine der coolsten Erfindungen. Aber ja, wie gesagt, ich behalte es. Aber okay, wenn wir uns mal wieder treffen, ey,
gerne
mal eine Partie. Mal
spielen.
Ja, dauert ja auch nicht so lange, ne?
Ja, mittlerweile gibt es ja wirklich schon einige, ja, Clans, Völker, wie auch immer ihr das nennen wollt. Der gute Ignacy ist da immer mal wieder ein bisschen am Entwickeln. Gibt es, glaube ich, auch Meisterschaften und. Also kann man auch wieder übertrieben abgehen. Ja, wir haben es ja auch schon so ein bisschen durchgehört, Bibliothek und Co. Also nicht, dass man in einer Bibliothek arbeiten muss unbedingt, um Bücher zu lesen, aber ihr habt natürlich da einen großen Background. Was ist denn ein Lieblingsbuch von dir?
Ist auch wieder schwer zu sagen, ja. Also so viele Brettspiele, die ich habe, habe ich auch Bücher.
Ja.
Aber was ich halt momentan wirklich sehr, sehr feiere, ist von Greg Walters, Der Lehrling des Fälschers.
Der Lehrling des Fälschers. Ist das Fantasy oder?
Ja, ist Fantasy. Und es ist halt sehr, sehr cool. Also auch als Hörbuch hört sich, also das ist so genial. Weil der Lehrling des Fälschers ist halt ein Lehrling, klar. Und der Fälscher ist halt früher auf einem Kriegsgebiet unterwegs gewesen und war sozusagen der Arzt. War mal so ganz grob, ja. Aber die haben, und der Greg Walters, der mischt immer Fantasy mit historischen Romanen sehr gerne zusammen. Und es ist halt historisch, weil das halt in unserer Zeit spielt. und er wird halt zu dem Lehrling, aber er findet heraus, dass der Fälscher nicht nur dafür verantwortlich ist, auf diesen Schlachtfeldern rumzureisen und die Leute zu verarzten, sondern halt auch gegen Dämonen zu kämpfen. Weil die Dämonen haben so eine Schicht so erreicht bei uns, dass die halt oft aus der Erde rauskommen und die fressen halt Menschen auf den Schlachtfeldern gerne und so weiter. Und er freundet sich mit einem Dämon an. Das darf der Meister natürlich nicht erfahren, aber das ist so cool, weil der Dämon halt wirklich so ein, ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber er sagt halt auch sowas wie zum Beispiel, oh, du bist verletzt, oh, das ist ja gar kein Problem, ja, gib mir einfach deine Hand, ich beiß sie ab, dann bist du das Problem los. Und es ist so mega lustig und so cool. Also das kann ich jedem empfehlen. Da ist jetzt auch weiteres schon wieder aufgetaucht, was ich jetzt gerade lese. Also von daher von Greg Waters, das lohnt sich immer.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe als letztes, hatte ich letzte Mal ja auch schon mal angeteasert, vorm Urlaub, jetzt vor den Herbstferien, mir die Kinder der Zeit geholt, Adrian Tschaikowski geschrieben. Das ist ja so ein Sci-Fi-Roman, ja, wo die Menschheit auf so eine ganz andere Alien-Spezies, würde ich mal benennen, quasi ein Spinnenvolk trifft. Und das habe ich jetzt auch ausgelesen im Urlaub. Das ist auch ein Dreiteiler. Habe mir das zweite Buch jetzt auch schon mal besorgt, aber noch nicht angefangen. Ich finde, der erste Teil, der ist auch sehr schön abgeschlossen. Die kann man auch für sich stehen lassen, wenn man jetzt auch sagt, oh, drei Bücher irgendwie mal lesen. Nee, wenn ihr da mal Bock drauf habt, lest ihr sozusagen diesen ersten Teil und da könnt ihr auch einen guten Break machen, wie ich finde. Und hier ist das Schöne, ja, die Menschheit, wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber das ist schon sozusagen klar, die Menschheit selber ist zu so einer Hochkultur herangewachsen, kann so Terraforming machen und macht jetzt so ein Wissenschaftsprojekt unter anderem, um eigentlich Affen auf einem Planeten auszusetzen und mit so einem Nanovirus über quasi eine sehr verkürzte Zeitspanne, nicht über Jahrmillionen Jahre, sondern vielleicht auch nur über tausende Jahre sozusagen zu menschenähnlichen Wesen heranzuentwickeln und das dann als eine Art neue Menschenrasse zu erschaffen, weil das ist auch immer noch in der Natur des Menschen irgendwie auf der Erde, die ist halt runtergewirtschaftet und das ist sozusagen jetzt eine mögliche Form, die menschliche Rasse weiter überleben zu lassen, auf anderen Planeten auszusiedeln und halt dann fast eine eigene Spezies zu erschaffen. Und da gibt es aber halt den Konflikt, dass es natürlich auch Menschen dann gibt in dieser Hochkultur, die diesen Plan nicht ganz so toll finden, dass irgendwie jetzt sozusagen hochgezüchtete Affen, so à la Planet der Affen, das schwingt da gefühlt ja so ein bisschen mit sozusagen, da entstehen sollen und das dann irgendwie so ein bisschen so sabotieren. Aber jetzt diese quasi die Affen nicht auf diesem Planeten ausgesiedelt werden, aber der Nanovirus auf diesem terraformten Planeten wird, also nur ein Teil dieses Plans erfolgreich umgesetzt wird und das aber jetzt zur Folge hat, dass ja da einfach so Spinnen und Insekten auf diesem terraformten Planeten schon irgendwie entstanden waren und die jetzt über einen längeren Zeitraum, aber trotzdem stark beschleunigt quasi Spinnen weiterentwickeln und quasi menschliche Eigenschaften wie so Gruppenverband, Wissenschaft, Technik und Co., dass das sozusagen in einem Spinnenvolk sich entwickelt. Und das ist ganz interessant geschrieben, quasi so zweiteilig, Sicht der Menschheit so ein bisschen, was da so abgeht und aber auch diese Spinnenentwicklung über mehrere Generationen, wie die Spinnen sich sozusagen weiterentwickeln. Auch gerade für Leute, die da ja Spinnen nicht so mögen, auch immer mal so ein paar, ich fand die Momente, wo dieses Spinnenvolk dann vielleicht so Kontakte zu Menschen hat, eigentlich am unangenehmsten. Wenn man in dieser reinen Spinnenwelt sich reingelesen hat, dann habe ich gar nicht so ein Problem gehabt. Dann war das einfach so fantastisch zu lesen, wie unterschiedlich natürlich Spinnen mit Menschen sind und was die für andere, die können sich ja anders im Raum bewegen, die Spinnen Sachen und. Also ganz, ganz abgefahrener Roman mit auch einem sehr schönen Ende, wo ich mir wünschen würde, das sollte man mal lesen und die Menschheit sollte manchmal mehr wie Spinnen sein, kann ich nur sagen an der Stelle. Ja, also für die lesen wollen, habt ihr jetzt da nochmal zwei Bücher, die in ganz andere Richtung gehen, bekommen. Vielleicht noch zwei Punkte zum Abschluss. Was hörst du denn für Musik gerne, Roland? Oder vielleicht hast du auch irgendwie ein Album oder nur eine Musikrichtung. Was würdest du da unseren Hörern ans Herz legen?
Boah, das ist unterschiedlich. Also ich höre eigentlich ganz gerne französischen Hip-Hop. Da mag ich Big Flo und Oli. Aber ich höre auch teilweise auf Arbeit gerne Sick Kick. Der macht auch richtig coole Remakes und so weiter und auch schön, ja. Das ist so okay. Meins.
Sehr, sehr schön. Und dann natürlich hier unser Thema heute Rollenspiel. Was ist denn dein persönliches Rollenspielsystem, mit dem du vielleicht am meisten positive Erfahrungen hast? Und vielleicht kannst du sogar irgendwie so ein, zwei Rollenspielsysteme nennen, die du denken würdest, dass die vielleicht ein cooler Einstieg sind für Leute, die neu ins Hobby gehen wollen, wenn du das aus dem Handgelenk noch schütteln könntest.
Also momentan ist, wie gesagt, Hexen 1733 bei uns total gut angesagt, weil es ist halt ein Fantasy-Setting, aber historisch. Es ist so 1733, wie gesagt, 30-jähriger Krieg mäßig. Es spielt in Deutschland. Man hat halt Orte, die man halt so kennt und wo man die auch bereisen kann. Wir hatten jetzt in dem Jahr Quedlinburg und wir waren ja letztes Jahr mit einem Freund in Quedlinburg und haben uns die Stadt halt auch angeguckt. Und da habe ich halt Fotos gemacht und Aufzeichnungen und habe mir die Kammer angeguckt von der Kirche, wo die ganzen, ganzen Materialien dran sind, die ich alle brauche für das Setting. Und das ist halt cool. Das macht halt Spaß, weil man halt das jetzt mit dem Früher verbinden kann. Und das System ist halt relativ leicht. Also es ist halt jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wie viel Meter darf ich jetzt laufen für so und so viele Aktionspunkte, sondern man kann halt rein theoretisch dann einfach sagen, okay, ich gehe da hin. Und klar, der Spieler, der sagt dann einfach, ja, aber dafür musst du jetzt zwei Aktionspunkte ausgeben und so weiter. Ich finde, das System an sich ist halt so ein richtig schönes, rundes System. Und wenn man in dieser Zeit mit Hexen und Vampiren und weiß ich was so agieren kann oder so, dann ist es halt ein richtig cooles Teil. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn ich das jetzt nicht mag, ja, dieses Setting mit Barock und weiß ich was, dann passt es natürlich nicht. Dann ist es halt immer die Frage, was ist denn mein Set? Was ist mein Mindset? Will ich lieber Sci-Fi haben, lieber Mutantia 0 zum Beispiel bietet sich super an für Anfänger. Da kann man in verschiedene Richtungen gehen. Es sind sechsseitige Würfel. Da hat man Fähigkeiten, die man so mal einfach von der Karte zieht und dann hat man auf einmal, dass man leuchtet im Dunkeln oder man kann halt in der Umgebung einfach ohne Essen auskommen. Richtig coole Sachen. Also da haben wir auch schon total lustige Sachen gehabt. Und das ist halt auch wieder ein Set, wo man halt einfach das Regelbuch kauft, man spielt und das ist gut. Ja, man muss da nicht weiß ich was kaufen. Was ich empfehlen würde, ist immer für den Spielleiter einen Spielleiterschirm. Das ist immer ganz wichtig, weil dann hat man so kurze Infos in dem Spielleiterschirm. Deswegen, ja, würde ich sowas halt empfehlen. Mutantia 0, Hexen 1733 bietet sich an für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, die einfach das Rollenspiel genießen wollen.
Sehr, sehr schön. Roland, vielen lieben Dank, dass ich hier mit dir quatschen konnte. Ich hoffe, ihr da draußen, ja, ihr wart vielleicht interessiert, weil ihr auch schon lange Rollenspiel spielt und wolltet einfach mal so horchen, was wir da so ein bisschen zu quatschen. Oder auch, ja, würde uns mich natürlich freuen, ihr habt mit Rollenspiel noch gar nicht so viel am Hut. Vielleicht spielt ihr das immer mal früher oder immer noch am Computer oder Co., aber jetzt sozusagen Pen and Paper noch gar nicht so viel und habt da jetzt vielleicht so ein bisschen Einsicht bekommen, was auch irgendwie so den Reiz ausmacht und wie man vielleicht auch einsteigt oder so einen Funken gesät, dass ihr das vielleicht auch mal ausprobiert und oder was natürlich auch voll okay ist, dass ihr festgestellt habt, ihr habt schon immer gedacht, das ist vielleicht nichts für euch und alles das, was wir gesagt haben, hat es nur bestätigt, das wäre ja auch schön. Nichtsdestotrotz ist ja auch immer mal schön, aus seiner Komfortzone herauszutreten und neue Dinge auszuprobieren. Und auch wir werden ja auch immer älter und nicht jünger und das ist ja, glaube ich, auch was schön ist, wenn man auch jetzt einfach mal wieder was Neues ausprobiert. Und da muss man sich vielleicht nicht Bungee-mäßig von der Brücke stürzen, auch schön und neu. Vielleicht ist es körperlich ein bisschen entspannter, mal einfach in eine Rollenspielrunde einzutauchen. Von daher, ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt uns natürlich wieder über Instagram Ende Geek alles Geek erreichen oder ihr könnt natürlich auch Kron einfach mal anschreiben. Wie sieht's aus? Was geht? Bei den nächsten Folgen Ende Geek, alles Geek, da sind natürlich Kron und ich wieder am Mikrofon. Aber es wird sicherlich dann auch mal wieder heißen, ein Geek kommt selten allein und dann wieder mit einem tollen Gast. Also jetzt hier der Einstieg mit Roland. Ihr könnt, wie gesagt, auch mal auf YouTube vorbeischauen. Steht auch in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr dann den guten Roland auch nochmal bestaunen. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Ende Geek, alles Geek. Ciao.
Ciao.